Mensch, Musiker.
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 Der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Mensch, Musiker in. Heute zu Gast ist Asli Kidic. Und am besten stellst du dich selber mal ein bisschen vor, dass man dich auch direkt kennenlernt.
Ja. Ja, eben, mein Name ist Asli Kilic, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich bin Pianistin und Klavierlehrerin, also mein Herz schlägt für das Klavier. Und ja, ich freue mich jetzt auf das Gespräch.
Ja, wie alt bist du, Asli?
Ich bin, jetzt muss ich kurz überlegen, 43.
Und deine familiäre Situation?
Ich habe drei Kinder, die sind 15, 13 und 9.
Okay, und kommst du aus einer musikalischen Familie?
Nee, also meine Eltern waren immer sehr musikbegeistert. Also es lief immer bei uns klassische Musik, aber sie hatten beide nicht die Möglichkeit, ein Instrument zu ergreifen, also zu erlernen zu dürfen. Und waren dann natürlich sehr froh, dass wir Kinder dann doch relativ früh den Wunsch hatten, ein Instrument zu lernen.
Du sagst, wir Kinder, du hast noch Geschwister,
ja, ich habe noch zwei Schwestern, also ich bin das mittlere Kind, ich habe noch eine ältere Schwester, eine jüngere Schwester. Meine jüngere Schwester ist auch Sängerin geworden, also hat auch den Musikerinnenberuf für sich ausgewählt.
Super. Bist du hier in der Gegend aufgewachsen?
Ich bin in Frankfurt am Main geboren und da war ich auch bis zum Abitur. Habe auch wirklich eine gute Zeit dort verbracht, hatte dort auch natürlich sehr viele musikalische Anregungen, konnte viele tolle Konzerte sehen und bin dann zum Studium nach Mannheim gekommen, weil ich da unbedingt bei Professor Paul Dahn studieren wollte, der da noch in der Hochschule unterrichtet hat. Und zwischenzeitlich habe ich dann auch noch in Köln studiert, dann mein Konzertexamen in Mannheim nochmal gemacht und da bin ich dann letztendlich auch hängen geblieben. Mhm. Und ich wohne heute auch in Mannheim.
Und es gibt ja ganz viele Pianisten, die versuchen, davon zu leben. Mhm. War das dir klar, dass das ein Weg ist, der beschwerlich sein wird? Du machst ja bei uns ganz viel, wenn Piano gebraucht wird im Orchester. Man hört oft von Pianisten, die dann letztendlich bei einem Theater als Korrepetitor enden, ja, die super qualifiziert sind, die ganz knapp von einer Weltkarriere eigentlich stehen. Ja. Wie bist du damit zurechtgekommen?
Also dadurch, dass meine Eltern ja keine Musiker waren, waren die auch sehr, wie soll ich sagen, im besten Sinne blauäugig. Also die haben mich jetzt nicht davor gewarnt, Pianistin zu werden, sondern haben immer gesagt, wenn du das machen willst und wenn dich das glücklich macht, dann mach das auch. Und es war tatsächlich so, ich erinnere mich noch ganz genau, meine erste Stunde bei meinem Professor dann war wirklich so, dass er meinte, okay, hast du dir eigentlich bewusst gemacht, dass es später sehr schwer werden kann?
Echt? Der
hat mir von Anfang an gesagt, es kann finanziell später schwer sein. Das Leben als Pianist kann sehr beschwerlich sein, aber es hat natürlich auch wunderbare Seiten. Also wir dürfen uns ja mit toller Literatur beschäftigen, es ist ein wunderbarer Beruf, aber es kann auch sehr steinig werden.
Aber das schreckt einen jungen Menschen eigentlich nicht ab, ne? Nee,
also ich war da sehr, sehr guten Mutes und sehr positiv eingestellt und ich habe mir da wenig Sorgen drüber gemacht, muss ich sagen. Obwohl ich auch dann ziemlich früh auch finanziell unabhängig sein musste und auch sein konnte. Also das ging dann schon ganz gut. Und bis heute habe ich mich eigentlich ganz gut so durchgeschlagen.
Der Name Kilic, der klingt ein bisschen nach dem Osten. Wo sind deine familiären Ursprünge?
Ja, genau. Zuerst muss ich, was ich gar nicht gerne mache, muss ich dich korrigieren, weil wenn man das jetzt korrekt aussprechen würde, dann müsste es Kilic heißen. Und mein Vorname würde auch nicht Asli heißen, sondern Asle. Also ich habe türkische Wurzeln.
Okay.
Und im türkischen Alphabet, da gibt es das I ohne Punkt. Mhm. Und also wohl Asli, also Asle wird ohne I-Punkt geschrieben und Kilic auch ohne I-Punkt Kilic, Asle Kilic. So würde es korrekt ausgesprochen
das
heißen.
Das ist für einen Rheinländer eine Lebensaufgabe, das zu lernen.
Ja.
Aha, okay. Mhm. Aber dieser Name kommt ja nicht nur in der Türkei vor, oder?
Doch.
Doch? Und hat der Name eine Bedeutung?
Ja, Kilic heißt Schwert.
Okay.
Und Asle, habe ich mir nachsagen lassen, heißt so die Wahrhafte oder so.
Mhm. Die Wahrhafte am Schmidt-Schwert, mein lieber Mann. Ja. Und sind deine Eltern aus der Türkei nach Frankfurt gekommen? Mhm. Ah, du bist ja hier geboren.
Mhm. Also die erste Station meiner Eltern war tatsächlich, das muss 1970 gewesen oder 71 gewesen sein, das war Augsburg. Mhm. Da sind sie hingegangen, weil sie direkt aus der Türkei angeworben sind von einer Textilfirma. Meine Eltern haben beide Textildesign studiert.
Wow.
Also
doch was Künstlerisches, ja, drin, ne?
Richtig, genau. Also angewandte Kunst war so die Überschrift von dem Studium. Haben auch beide zu Hause immer gemalt, ganz viel. Also ich bin auch wirklich zwischen Leinwand und Farbe groß geworden. Das war ganz schön. Also eben so große Kunstbegeisterung, Musikbegeisterung. Und eben die erste Station war Augsburg, bei der Firma Dierig, genau die, so hieß die damals, die gibt es heute gar nicht mehr. Und dann haben sich meine Eltern dazu entschlossen, selbstständig zu sein. Und dann hat mein Vater wohl die Karte aufgeschlagen, hat geguckt, okay, Frankfurt ist in der Mitte von Deutschland, von dort aus kann ich überall, wow, die Firmen gut bereisen, wenn ich die Dessins dann verkaufe, die sie dann gemacht haben. Und dann fiel die Entscheidung für Frankfurt und dann ein paar Jahre später bin ich dann halt dort geboren.
Und die Sachen, die entworfen wurden von deinen Eltern, die hatten dann ein Büro zu Hause und haben das dann…
Richtig.
Und war das die Kleidungsindustrie oder war das…
Genau, das waren Webereien und die haben dann für Firmen wie jetzt zum Beispiel Seidensticker oder Van Laak oder ich weiß nicht…
Seidensticker, die machen Hemden,
genau,
und sowas,
genau, also,
ne?
Herren, genau, die, also die Designs waren speziell für Herrenhemden, für Herren, ja… Oberhemden.
Ja, das ist ja cool.
Genau, gemacht, ja.
Ja, und du sagst, natürlich, dann war das ein künstlerischer Haushalt und klassische Musik, war dann auch traditionelle Musik dabei?
Nee, kaum. Also, nicht so, dass ich mich erinnern kann. Es war immer so diese sogenannte westliche klassische Musik, so wie, also das, was wir quasi so spielen.
Ja.
Das lief wirklich rauf und runter bei uns. Also mein Vater hat zum Beispiel Beethoven-Sinfonie total geliebt.
Okay. Und warum war da nichts Traditionelles dabei? Ich meine, die Türkei ist ein Riesenland und da gibt es ganz viele Kulturen, die da… und aus welcher Gegend kamen deine Eltern da oder deine Großeltern sogar?
Also meine Mutter… kommt aus Bursa ursprünglich und mein Vater aus der Schwarzmeerküstenregion. Und aber so ihre gemeinsame Station war tatsächlich Istanbul. Also meine Mutter ist noch als Jugendliche dorthin. Also ihr Vater war Offizier, die hatten verschiedene Stationen in der Türkei und tatsächlich wurden die richtig sesshaft dann in Istanbul. Und mein Vater ist dann, glaube ich, ja, nach dem Abitur dann eben auch zum Studieren dann dahin. Und das war so deren gemeinsame Basis. Mhm. Dort. Und warum jetzt nur so westliche klassische Musik bei uns zu Hause lief, ja, das müsste man die selber fragen. Aber
hast du nie gefragt?
Nee, gar nicht, weil ich habe das nicht so hinterfragt. Das war halt so. Und ja, deshalb kam von uns jetzt auch gar nicht so der Wunsch auf.
Mhm.
Jetzt, ich habe mich mal so ein bisschen, also wirklich nur ganz, ganz oberflächlich mal so mit der traditionellen oder mit der türkischen klassischen Musik beschäftigt, aber wirklich nur ganz oberflächlich. Und festgestellt, das ist ja auch ein unglaublich weites Feld. Also was diese ganzen Tonarten, das Tonartensystem angeht und auch die Instrumente.
Das rhythmische System,
ja,
total
Wahnsinn,
komplex.
Ja, Wahnsinn, unglaublich. Ja. Und ich wohne ja auch in Mannheim im Jungbusch und da ist ja auch diese orientalische Akademie.
Ja.
Also das ist ja faszinierend, was da alles gemacht wird. Und da kam bei mir so eine Frage auch an meine Mutter, wo ich dachte so, wieso haben die uns das eigentlich so… Also von uns ja nicht ferngehalten, sondern warum haben die da jetzt gar nicht so oft gehört, aber.
Warum war es kein Thema? Hast du deine Großeltern? Kennst du die?
Also meine Großmutter hat tatsächlich ein paar Jahre noch bei uns gewohnt.
Ah, die ist dann mit nach Deutschland gekommen?
Genau, nachdem mein Großvater dort verstorben ist. Also sie hat auch in Istanbul ja dann gewohnt. Mein Großvater ist gestorben. Und dann kam meine Großmutter und hat immer zwischen Frankfurt und meinem Onkel in Belgien. Also hat immer da gependelt. War mal da, mal da. Genau.
Ja, also wir kennen uns seit 20 Jahren. Ich hab nie drüber nachgedacht, welche Ursprünge du haben könntest. Ja, bei mir hört man, ich komme aus dem Rheinland, ein rheinischer Straßenköter. Ja. Und das ist irre. Fehlt dir das? Möchtest du da gerne weiter eintauchen, wo du herkommst? Man fragt sich doch, wo sind die Ursprünge und alles? Ich kann mich nur an meine Großeltern und dann, die hatten Bilder von meinen Urgroßeltern, dann ist aber schon Schluss. Mhm. Mehr weiß ich nicht.
Mhm.
Ist das für dich ein Thema?
Ja, Also ich merke schon, also je älter ich werde, desto mehr interessiert mich das auch. Ich habe auch mal, ich weiß auch, letztes Jahr mit meiner Mutter wirklich am Tisch gesessen und dann haben wir versucht, so eine Art Stammbaum zu rekonstruieren, wo wer wo kommt und mit wem verwandt ist. Und Fotoalben, natürlich haben wir auch ganz alte Fotos. Es ist faszinierend anzuschauen, eben wie man sich früher gekleidet hat. Und ja, das ist natürlich schon spannend, aber... Meine Eltern haben uns auch schon auch so sehr, also haben mit uns auch sehr im Hier und Jetzt so gelebt. Und für mich war einfach auch Familie primär wirklich meine Eltern und meine Schwestern. Also es war so sehr auf uns so.
Mhm. Also weniger traditionell.
Ja. Das war auch meinen Eltern auch ganz wichtig. Sie haben gesagt, ja, wir sind jetzt hier. Und die waren sehr offen, muss ich sagen. Also sehr tolerant, sehr offen. Ich durfte wirklich Sachen, die meine Klassenkameradinnen oder Klassenkameraden gar nicht durften. Die waren sehr, haben uns wirklich
freigelassen.
Ja, absolut.
Und kam das schon von den Großeltern her? Waren die schon toleranter oder war da noch mehr Tradition drin?
Nee, da war, also was heißt Tradition? Also mein Großvater, sagt meine Mutter, dadurch, dass er auch Offizier war, also auch dieses Militärische hatte, war schon sehr diszipliniert und hat auch sehr viel Wert auf Disziplin und Ordnung gelegt, aber sonst auch westlich orientiert doch. Das kann man schon sagen. Das ist auf jeden Fall bei beiden Eltern auch schon, also tradiert doch.
Ja, also jetzt hast du eine jüngere Schwester, die Musik macht. Mhm. Was wärst du geworden, wenn du nicht Musikerin?
Da habe ich jetzt auch schwitzend, ich wusste, dass diese Frage kommt und ich überlege und ich muss tatsächlich gestehen, ich weiß es nicht wirklich. Mhm. Also
wenn du dich nicht mit Musik beschäftigst, was interessiert dich dann?
Das ist damit kann ich schon eher.
Okay.
Also ich liebe Literatur sehr, also konsumiere sie aber ausschließlich. Ich schreibe jetzt selber nicht, wobei ich früher auch gerne geschrieben habe, aber schon ganz lange nicht mehr. Aber ich lese eben sehr gerne und interessiere mich auch für Kunst. Mhm. Natürlich auch, denke ich, bin ich schon von zu Hause auch geprägt.
Ja.
Ja, das sind so Dinge, die mich glücklich machen, neben der Musik, ja. Definitiv.
Und musikalisch gibt's da Vorlieben für Komponisten oder für Literatur? Spielst du lieber am Orchester oder machst du lieber Solistenbegleitung oder?
Ach, schwierig. Also das finde ich so toll, dass ich eben so ein Potpourri habe an verschiedenen Sachen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei euch bin ich total glücklich und finde das super toll, einfach so einen Orchesterklang auch zu erleben, abgesehen davon. Das kriegt ihr ja ganz oft zu hören, seid ihr ein super, super nettes Orchester. Die Stimmung ist wirklich bombig. Aber dann ist es auch wieder total schön, Solo zu üben und dann eben auch dieses auswendig vorbereiten und so einen Klavierabend zu spielen, ist auch toll. Mhm. Und dann Kammermusik zu machen mit Leuten, die man gerne hat, das finde ich auch fantastisch.
Mhm. Neben der Familie ist natürlich für einen Pianisten immer eine Herausforderung, zu seiner Übezeit zu kommen, ja?
Ja.
War das früher auch eine einsame Zeit oft für dich?
Das stimmt absolut. Und also ich weiß noch, für mich war das tatsächlich so ein totales Aha-Erlebnis, als ich, glaube ich, mit 17 war ich auf diesem Bundeskammermusikkurs in Trossing. Ich weiß nicht, ob du das kennst, du das auch?
Nee.
Irgendwie so im Zuge von Jugendmusizieren.
Ah, okay.
Konnte man sich dann eben, wenn man auf dem Bundes war, da konnte man da mitmachen. Und das war für mich tatsächlich auch das erste Mal, wo ich wirklich Kammermusik gemacht habe. Und das war für mich ein Riesenerlebnis, überhaupt auch mit Leuten zusammen zu sein, die auch Musik machen. Mhm. Weil davor mein Freundeskreis, das waren ja alles Nichtmusiker. Mhm. Und da dachte ich, krass, die sind ja alle so wie ich, habe ich dann plötzlich gedacht. Und muss aber auch sagen, dass ich diese Zeit alleine am Instrument, ich meine, üben müssen wir ja alle alleine.
Ja, aber wir Pianisten, also die Trompeter sind nach 5, 6 Stunden ist da einfach körperlich Schluss und aber ihr Pianisten, wenn man in der Profiliga spielen möchte, nehme ich an, dass du mit 6 Stunden pro Tag dann doch nicht ausgekommen bist immer, oder?
Ja, also während des Studiums habe ich tatsächlich mehr geübt. Jetzt träume ich davon, 6 Stunden zu üben. Aber wobei, wenn es hart auf hart kommt, dann teilt sich das dann halt natürlich in so Häppchen auf. Aber ich muss sagen, eben diese Übezeiten, so allein am Klavier, ist für mich gleichzeitig auch echt wie so eine Meditation oder so eine Selbstreflexion. Also hat wirklich auch therapeutische wie soll ich sagen, also hilft mir total, auch runterzukommen. Das erdet mich und ich bin dann wirklich wieder total in meiner Mitte.
Also du kannst es gut mit dir selber aushalten.
Ja, sehr.
Ja, das können ja manche nicht. Und wir kennen das von Leuten, die jetzt super an ihrem Instrument sind, gerade Pianisten oder Organisten, die so oder Harfenistinnen und sowas, die wirklich mit ihrem Instrument einen eigenen Kosmos abdecken, die haben dann oft Schwierigkeiten, sich so die Antennen nach draußen noch zu halten. Mhm. Hast du das gemerkt damals bei dieser Kammermusikerfahrung, dass das eine riesen Herausforderung ist?
Also ich fand es insofern eine Herausforderung, als dass meine Antennen dann so weit draußen waren, dass man ja wieder dann, man muss ja dann wieder bei sich bleiben. Ich finde, das ist so ein Balanceakt, wenn man Kammermusik macht. Dass man einerseits, also dass man quasi so diese Metaebene erreicht, wo man selber spielt, aber auch den anderen gut zuhören kann. Und dass es eben in sich selber schon so gut gefestigt ist, dass man sich da nicht zu leicht auch mitreißen lässt. Damit meine ich natürlich auch nicht, dass man nicht mitschwingen soll, sondern ja, dass man einfach selber total sicher in seiner Mitte so bleibt. Das war für mich eine interessante Erfahrung damals, das weiß ich noch.
Aber du hattest die Antennen zur Verfügung, nach draußen zu gucken.
Ja, doch.
Ja, weil das stelle ich mir schwer vor, wenn das dann total ungewohnt ist. Ja. Also die Orchestermusiker haben ja alle das Problem, dass sie super üben im Studium und dann gewinnt man ein Probespiel und dann sieht man, dass der Beruf, der dann dabei rauskommt, gar nicht so viel mit dem alleine üben und solistisch spielen zu tun hat, sondern da werden ganz andere Sachen gefragt. Und das ist bei euch sicher noch extremer.
Das kann ich mir vorstellen. Wobei ich denke, im Orchester ist ja auch nochmal eben, da musst du in so ein ganzes Klangapparat, musst dich so einfügen. Das ist natürlich auch nochmal krass, wenn du so eben so viele Leute, oder? Das ist natürlich anders. Also ich finde, so eine Kammermusikbesetzung kann man dann doch leichter überschauen. Ja. Ja. Aber ich weiß schon, was du meinst, klar.
Und da ist natürlich der Druck nicht so groß, wie hier im Orchester sofort funktionieren zu müssen.
Richtig,
ja?
Eben.
Ja. Hast du Unterschiede gemerkt zwischen Frau und Mann? Bei uns im Orchester ist es ja auch gleichberechtigt und vielleicht ist das hier so ein Orchester der einzige Punkt, wo wirklich totale Gleichberechtigung besteht. Hast du das auch so erfahren oder war das eher eine Männerdomäne oder war es sofort neutral?
Die Musikerwelt meinst du jetzt?
Also die Pianistenwelt, deine Welt, die du...
Nee, also ich habe die absolut gleichwertig so gesehen. Also es ist ja auch so, jeder ist ja anders, hat ja eine andere Physiognomie. Dann gibt es natürlich, dann hast du halt ja irgendwie so einen, jemand, der ganz viel Kraft hat und irgendwie riesengroß ist, der spielt dann halt vielleicht eher das Repertoire und die andere spielt das. Aber ich denke, Respekt ist einfach immer da und vor allen Dingen in dem Moment, wo du ablieferst und wo du spielst, ist ja eh klar, wo der Hammer hängt. Und da, also nee, ich habe da irgendwie überhaupt keine geschlechtsspezifischen Unterschiede feststellen können.
Wie hast du jetzt diese Corona-Zeit überstanden?
Am Anfang fand ich es total gut, muss ich ehrlich gesagt zugeben, weil ich da kurz bevor Corona kam einfach so wahnsinnig viel zu tun hatte und echt so am Anschlag war und hatte kurz bevor Corona kam, dann im Rückblick war das echt ein Riesenglück, habe ich noch eine Festanstellung an der Musikschule in Heidelberg bekommen und dann war das erstmal so kurzes Aufatmen, dass ich, okay, jetzt ist alles gecancelt, alle Konzerte, alles weg. Und jetzt kann ich so erstmal so für mich meine Repertoire-Sachen üben. Unterricht war ja dann auf online umgestellt, war auch nochmal schon eine große Umstellung. Aber so die erste Corona-Phase, so das war März 2020, glaube
ich. Genau. Ne?
Das fand ich echt total angenehm, muss ich echt
zugeben. Dass der Druck mal aus der Kiste war?
Total. Echt so Entschleunigung, auch Zeit, plötzlich ganz viel Zeit für die Kinder und so. Das war schon schön.
Wie hat vorher so eine Woche, wenn du sagst, es war sehr voll, wie können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich das vorstellen, wie so eine Woche dann aussieht?
Ja, das ist alles ziemlich eng getaktet bei mir. Also es fängt so an, eben 6 Uhr wird aufgestanden, dann Kinder fertig gemacht, dann fahre ich die alle in die Schule und dann bin ich tatsächlich so um 8.30 Uhr spätestens dann aber auch wieder zu Hause, je nachdem wann die, manchmal haben die ein bisschen später Schule. Und dann ist für mich, dann tickt die Uhr. Also ab 8.30 Uhr weiß ich, entweder ich übe jetzt oder es wird schwierig, weil ich tatsächlich meistens so um 13 Uhr schon anfange zu unterrichten. Also jetzt eben in Heidelberg dann auch, 13 Uhr, 13.30 Uhr. Und das geht dann durch bis manchmal 19 Uhr.
Wahnsinn,
bis ich dann zu Hause bin, ist es dann schon wieder 20 Uhr. Und dann, wenn es halt eng wird, dann mache ich noch eine Abendschicht.
Mhm. Und dann kommen noch die Auftritte so dazu in Ensembles oder als Solistin.
Genau. Und da muss man es eben sehr gut planen, natürlich auch Ferien gut nutzen, um dann nochmal, also noch intensiver zu arbeiten, Wochenenden gut nutzen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall wenig Spielraum. Also man muss einfach sehr diszipliniert sein.
Aber und einen super Terminkalender führen.
Genau.
Ja. Genau. Ist denn man da zeitlich flexibel oder wie kann man sich das vorstellen? Muss der dann immer einspringen oder habt ihr jemanden, der auf die Kinder dann aufpasst?
Ja, also das Glück ist, dass die Kinder, die kennen das ja. Also wir hatten ganz früher hatten wir tatsächlich eine Kinderfrau oder Tagesmutter oder Haushaltshilfe, wobei das ist alles klingt so. Also wir hatten damals eine Frau, die war wirklich also Familienmitglied, hat sich um die Kinder gekümmert und hat mir auch beim Haushalt geholfen. Und mittlerweile sind die Kinder aber das auch so gewohnt und sind auch so selbstständig, dass es ziemlich gut auch so funktioniert, dass sie dann eben wissen so, ja, nachmittags müssen die das und jenes erledigen. Also es klappt eigentlich ganz gut, dass sie sehr selbstständig sind und abends gucke ich dann auch nochmal drüber, wenn die Hilfe brauchen, vielleicht bei der Schule oder beim Üben, die spielen ja selber auch Instrumente.
Okay.
Genau.
Werden das auch Musiker?
Ich denke nicht, nee. Also mir ist es schon wichtig, dass sie ein Instrument eben spielen, damit sie einfach auch wissen, was. Ich denke, das ist gut für diese sogenannten, ich mag diese Anglizismen nicht so gern, aber Soft Skills, ja, dass man einfach lernt, am Ball zu bleiben, dass man auf ein Ereignis eben so ein Vorspiel hinarbeitet, dass man auch mal den inneren Schweinehund überwindet, wenn man vielleicht nicht so große Lust hat zu üben.
Hilfst du denen dann, den Schweinehund zu überwinden?
Ja, ich versuche es auf jeden Fall. Meistens klappt das auch ganz gut, muss ich sagen. Wir haben auch alle drei super Lehrer, an die ich mich jetzt auch an dieser Stelle ganz herzlich bedanke. Also insofern klappt das so ganz gut. Mhm. Aber ich denke nicht, dass eins der Kinder das wirklich professionell machen wird.
Mhm. Wie erlebst du die Kinder, die zu dir kommen und Klavierunterricht haben? Das ist bestimmt ganz divers, oder? Mhm.
Das ist divers, wobei ich wirklich sehr dankbar bin. Ich durch die Bank weg kann ich sagen, ich habe alle meine Schüler wirklich richtig, richtig gerne. Und ich bin auch dankbar, wie die immer so kommen, teilweise auch müde und erschöpft auch von der Schule, aber immer wieder wirklich, ich habe das Gefühl, wirklich jeder gibt sein Bestes, was er jetzt gerade kann.
Oh, das ist irre, weil das hört man ja oft anders, ja. Mhm. Wenn die Eltern möchten, dass das Kind irgendein Instrument lernt oder dann sucht sich was aus und dann ist oft, also ich habe das in meiner Zeit erlebt, als dann ist man mehr Therapeut und man redet mehr, als man letztendlich am Instrument spielt.
Ja,
Und am Schluss kommt dann raus, dass die Kinder vielleicht gar nicht möchten. Und ich musste vielen Kindern leider helfen, dass sie aufhören konnten, dass ich das Gespräch mit den Eltern geführt habe. Die sagten, ja, eigentlich, Herr Keller, du bist nett, aber eigentlich möchte ich ja gar nicht. Und meine Eltern zwingen mich dazu oder die haben da bauen Druck auf. Erlebst du das auch so oder hast du andere Schüler?
Nee, eben, also da bin ich total, also bin ich echt froh, dass ich das sowas gar nicht habe, weil damit kann ich nicht so gut umgehen. Wenn ich das Gefühl hätte, da sitzt jetzt ein Kind, was erstens überhaupt keine Lust hat oder zweitens keine Lust hat und dazu gedrängt wird, das wäre wirklich schwierig. Nee, das ist eben das, was ich meine. Ich habe das Gefühl, alle Kinder kommen wirklich mit einem offenen Herzen und sind dabei. Klar gibt es auch mal Fälle, wo vielleicht nicht so viel geübt wird, aber die sind auf jeden Fall alle, die kommen von sich aus, das fühle ich schon ganz stark.
Mhm. Wenn du jetzt zurückdenkst, hast du das erreicht, was du wolltest oder ist das eine Akzeptanz, wie es immer war, dass es okay ist oder?
Also ich würde mich jetzt schon als sehr, sehr glückliche Musikerin bezeichnen, auf jeden Fall, aber wenn du mich jetzt mit 15 gefragt hätte, hätte ich gesagt, ja, also ich will niemals unterrichten, ich will nur Klavierabende spielen. Man hat ja so ganz, ganz große Träume, also dadurch auch, dass ich keine Musikereltern hatte, die mich vielleicht auch mal so auf die Realität so vorbereitet haben, hatte ich wirklich ganz große Träume, aber ich habe auch gelernt eben, das soll jetzt aber auch gar nicht resignativ klingen, ich habe dann aber auch gemerkt, eben dann, als ich dann angefangen habe, so mit 20 schon so zu unterrichten, 19, 20 während des Studiums, dass mir das wahnsinnig großen Spaß macht und Freude bereitet. Und insofern doch bin ich wirklich total zufrieden, weil ich von allem sowas habe, so ein bisschen von allem. Und ich fahre damit echt gut. Und ich habe das Gefühl, dass sich auch diese Positionen gegenseitig befruchten. Ja, das Unterrichten ist immer wieder gut, weil ich auch dadurch mein eigenes Tun immer wieder so nochmal reflektiere und hinterfrage. Und auch, dass ich selber noch spiele, ist auch wieder gut für meine Schüler, weil ich ja diese Auftrittssituation und auch diese ganzen Ängste oder dieser Stress, der damit verbunden ist, auch ganz gut kenne und denen da vielleicht auch gut helfen kann. Also doch, ich würde sagen, das ist ganz gut so, wie es ist, auf jeden Fall.
Hast du einen musikalischen Traum? Was würdest du, wenn man dich jetzt fragen würde, du bist frei, du kannst entscheiden, das würde ich mal gerne machen, das Stück würde ich mal gerne spielen oder ich würde gerne eine Aufnahme machen von dem und dem, wenn du jetzt mal so frei träumen könntest, was wäre das?
Oh, das ist jetzt ganz schwierig zu beantworten, weil es natürlich zigtausend tolle Klavierkonzerte gibt, die man spielen würde oder Klavierzyklen oder Klaviersonaten. Das ist jetzt echt mal schwer so überlegen. Vielleicht alle Beethoven-Klavierkonzerte mal einspielen. Mit ganz viel Ruhe, aber da würde ich dann gerne bitte davor, also ein Jahr, so ein Sabbatical, und da würde ich mich dann gerne einschließen und dann wirklich nur das machen. Also das gut studieren, arbeiten und dann eine Aufnahme mit euch.
Okay. Aber das ist doch ein super Schluss.
Ja.
Hasli, du musst mir nochmal, bevor ich jetzt Schluss mache, musst du deinen Namen nochmal richtig sagen und dich verabschieden, weil ich möchte nicht, dass dein Name falsch ausgesprochen wird.
Okay.
Vielen, vielen Dank für dein offenes Gespräch, hat super Spaß gemacht und ja, wir sehen uns im Orchester und vielleicht sagst du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch, wo man dich sieht, wo man dich erreichen kann, du hast ja eine Website sicher.
Genau. Ja, also erstmal möchte ich mich auch bedanken für das super nette Gespräch. Das hat mir auch sehr großen Spaß gemacht.
Ja, wir unterhalten uns immer gerne,
ja,
oder?
Ja, eben, auf jeden Fall. Das ist ein Selbstläufer, ja, oder?
Genau.
Genau, also meine URL lautet asli-kielitsch.com. Aktuell sind aufgrund eines technischen Problems meine Konzerttermine jetzt gerade nicht drin, aber das wird behoben in den nächsten Tagen. Also nächstes Konzert von mir ist am 13.03. in Heidelberg an der Musikschule. Das ist quasi so mein Antrittskonzert.
Mhm.
Da spiele ich übrigens mit einem Kollegen von dir, mit Alexander Schuhwerk.
Okay, ja, ein Trompeter.
Mannheim. Und da spielen wir Verschiedenes und ich spiele auch ein paar Solostücke. Und dann spiele ich Anfang April in Bad Wimpfen nochmal einen Klavierabend und dann alles Weitere. Müsste dann auf der Homepage dann demnächst stehen, genau.
Ja, ja. Jetzt hast du selber zu dir Asli gesagt.
Ach, ja eben, das ist noch abschließend dazu, weil Asli ist nämlich auch für mich total korrekt gefühlt. Ich bin nämlich auch, wirklich, ich bin sowohl Asle als auch Asli.
Okay, super, vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.